wir leben in einer Welt, die noch gefallen ist, die noch gebrochen ist, wo wir noch von Sünde beeinflusst sind. Aber Jesus hat schon gesiegt, wir haben schon diese Hoffnung.
Um das nochmal zu betonen, was du sagst, wenn das nur ein paar Hanseln sind, die ein Symbol haben, eine symbolische Botschaft von einem Symbol, was da passiert ist im Kreuz, die verändern das nicht. Aber weil da real am Kreuz was passiert ist, ist es wurscht, ob das 3 Hanseln sind oder 7000 Hanseln sind. Das Kreuz verändert die Welt. Ja, servus und herzlich willkommen bei Profundum Theologie, unserem Profundum Theologie Podcast. Ich sitze zusammen mit der Maria und mit der Hanna. Cheers.
Oh, Prost.
Heute wollen wir in unserem Podcast gemeinsam darüber reden, um die Frage, Jesus ist für deine Schuld gestorben, so what? Wir haben uns ja beim letzten Mal ganz, ganz viele Theorien, Motive, Möglichkeiten, das Kreuz zu erklären, angeschaut. Und heute wollen wir die Frage stellen, ja, welchen Unterschied macht das? Und da möchte ich uns ganz kurz in ein Video reinholen, wo die Hanna da all diese Fragen für uns zusammenfasst. Und dann werden wir darüber diskutieren und hoffentlich mehr zum Kreuz entdecken.
Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Diese christliche Wahrheit glauben Christen. Sie singen darüber in Lobpreisliedern und erzählen anderen davon. Aber was hat das Leben und der Opfertod von Jesus, angeblich für unsere Schuld, wirklich mit unserem Leben zu tun? Welchen Unterschied macht das in den alltäglichen Sorgen und Freuden des Lebens? Ändert diese Botschaft wirklich unser Leben? Genau diese Fragen möchten wir in der Profundum Theologie-Episode Jesus ist für deine Schuld gestorben, so what? Diskutieren und durchdenken, um herauszufinden, weshalb Jesus wirklich gute Nachricht für unser Leben ist.
Hey, danke Hanna. Hey, ich habe eine Frage. Wir reden jetzt immer so vom Kreuz und dass Jesus gestorben ist. Meine Frage ist, ist es nicht eigentlich viel relevanter oder würde es nicht ausreichen zu sagen, Gott hat uns so geliebt, Gott liebt mich heute krass, das ist relevant für mich. Warum hat es eurer Meinung nach einen Unterschied, ob dieser Kreuzestod von Jesus passiert ist oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist eine, also ich gehe nochmal zurück zu der Geschichte, die ich beim letzten Mal erzählt habe über mich selber. Da war aber ich war ja komplett verstört von diesem Johannes 3,16 Ding mit dem.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, genau, dass es einen einzigen Sohn gab.
Genau, ja. Also das hat mich irgendwie irritiert. Also ich würde dir ja recht geben. Also ich wäre weniger irritiert gewesen, wenn genau das
dort gestanden wäre. Gott liebt dich und es gibt heute ein besseres Leben deshalb für dich.
Genau, und ich glaube, dass hat mich das ja auch gelangweilt, weil in der Schule muss man ja ehrlicherweise sagen, das hat mich zumindest weniger irritiert. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen eine Spannung ist, die ich in der heutigen Theologie oft sehe. Also wir haben ja dieses ganze Phänomen, einerseits Generation Lobpreis in unseren sagen wir mal, frommen Gemeinden, wo wir immer über die Liebe Gottes singen und singen, ja, Jesus liebt uns ohne irgendeinen Grund und so super sind wir und wir können kommen, wie wir sind, weil Gott uns so lieb hat. Und dann fällt ja eigentlich das Kreuz da ja auch offen raus. Also wozu braucht er denn das Kreuz, weil er uns so lieb hat und wir kommen können, wie wir wollen. Ja. Und dann sehen wir genau diesen Move ein bisschen, glaube ich, also wir haben schon in der Aufklärungstheologie gesehen, glaube ich, im 18. Jahrhundert. Wir haben dieses Ringen durchs 19. Jahrhundert durchgesehen. Wir sehen es jetzt mit der Postevangelikalen, mit der progressiven Theologie, nochmal auch verstärkt in den frommen Kreisen, dass genau dieser Move gemacht wird, zu sagen, naja, ist es nicht super kompliziert, wenn wir da jedes Mal erklären müssen, warum es da einen speziellen Modus braucht, warum Gott sich da irgendwie entweder selber opfert oder seinen Sohn opfert oder am Kreuz stirbt. Und wir haben all diese Fragen letztes Mal diskutiert. Ist das nicht super kompliziert, weird, problematisch,
lass
komplex?
Lass es doch weg, weil lass Gott liebt dich ja sowieso.
Gott liebt dich sowieso. Also gibt es ja ein super interessantes Zitat, das es auf den Punkt bringt, von Brian Sound, zu einem postevangelikalen Theologen. Der hat ein Buch geschrieben, Sin is in the Hands of a Loving God. Und der hat das Zitat, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um Gottes Meinung über uns zu ändern. Jesus starb am Kreuz, um unsere Meinung über Gott zu ändern. Also da passiert nicht wirklich etwas, Gott liebt uns sowieso. Wir haben das vielleicht nicht gewusst, das Kreuz hilft uns, das halt zu sehen.
Das ist ein Symbol für ist seine ein Symbol. Krasse Liebe.
Genau, und ich würde damit vollkommen disagreeen, weil ich glaube, es wird damit vollkommen langweilig und uninteressant. Aber ich weiß nicht, was du denkst, Hanna, zu dem ganzen Thema.
Ja. Also mich wird dann nachher noch interessieren, wieso es uninteressant wird dadurch oder wieso es dadurch spannend bleibt und dadurch relevant bleibt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Was war nochmal deine genaue Frage, Maria?
Also meine Frage ist,
das Kreuz braucht, oder?
Ja genau, warum könnten wir es nicht einfach lassen? Also quasi, was hat das für mich heute für einen Unterschied? Ist es nicht wichtiger, einfach zu wissen, Gott liebt mich krass, so dass er sogar für mich sterben würde oder auch getan hat? Ist das nicht überwiegender und viel wertvoller für den Alltag als, also dann ist er halt gestorben, so what eben. Also warum ist es so relevant für mich heute, 2000 Jahre später?
Ja, ich meine, für mich ist das auch eine Frage, vielleicht ist das gerade ein, ich sage immer, es ist ein Sidetrack, ist es vielleicht ein Sidetrack, eine Frage, wie man, ob man ein Problem des Bösen, ein Problem der Sünde sieht in der Welt, das irgendwie behoben werden muss oder nicht. Mhm. Also das Kreuz wird irrelevant oder es wird überflüssig, wenn man sagt, es gibt da eh kein Problem, was irgendwie da ist. Oder
ja,
es gibt,
weil Gott liebt dich ja
genau,
sowieso.
Weil Gott liebt dich ja sowieso. Ja. Und ich finde, der Blick in die Welt erlaubt nicht so wirklich, dass man das so sagt, beziehungsweise ich glaube, wie heißt Miroslav
Wolf.
Ich denke, dass er das über das Kreuz sagt, aber er sagt, er hat ja im ehemaligen Jugoslawien hat er den Bürgerkrieg miterlebt und er sagt nach dem Motto, die Tatsache, dass das Christentum Böses ernst nimmt, ist für ihn essentiell, um daran glauben zu können. Es kann sein, dass ich gerade sein Zitat nicht ganz richtig gebe. Ich weiß nicht, ob du es
circa so stimmt, ja. Also ich kenne das Zitat auch, aber ja.
Ja, passiert. Voll. Das heißt, du sagst, wenn wir unzufrieden sind mit dem Status der Welt, mit den Sünden, dann ist das Kreuz von großer Bedeutung, weil es die Sünde an sich behandelt.
Ja, ich glaube, weil es ernst nimmt, dass Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen und dass es ernst nimmt, dass es ein tiefgehendes Problem ist.
Ja.
Ja.
Genau. Okay.
Aber jetzt wird es, vielleicht um ein bisschen den Progressiven zu spielen, der ich nicht bin, gibt es jetzt dann mehrere progressive Einwände zu dem, was du sagst, über die wir jetzt diskutieren könnten. Also wir könnten jetzt sagen, okay, das mag alles sein, dass man das ernst nimmt, das Welt ist schlecht und problematisch, aber ist es ja nicht so, wir hatten letztes Mal das spannende Beispiel, Maria, mit dem Gerichtssaal gegeben, um das Kreuz zu erklären.
Ja, wo jemand begeht eine Schuld und es gibt eine gerechte Strafe, die notwendig ist, weil das Gericht es vorgeht.
Genau, und da wird die progressive Theologie einhaken und sagen, naja, aber warum braucht diese Strafe einerseits überhaupt oder andererseits, warum braucht das Kreuz in der Geschichte? Also in der ganzen Gerichtssaalgeschichte kommt das Kreuz ja auch nicht vor, per se. Also quasi ist es ja nicht so, dass der Richter einfach immer den Sünder liebt. Es ist nicht einfach sowieso schon mal ein falsches Bild von Gott als Richter. Fangen wir vielleicht mal so an. Aber nehmen wir mal an, Gott ist ein Richter. Mhm. Dann reicht es dem Richter, dass er den Sünder liebt, den Schuldigen liebt und einfach das für ihn zahlt.
Die Schuld erlasst.
Ja. Also warum muss der jetzt unbedingt auf diese Bezahlung bestehen, dieser Richter? Warum braucht das Kreuz dazu? Also kann nicht Gott einfach sagen, ja, die Welt ist schlecht, passt schon, wir wischen das Ding ab und wir vergeben einfach oder wir brauchen dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht, wir brauchen diese Schuld bezahlen. Warum soll Gott so kleinlich sein und auf diese Bezahlung von Schuld bestehen? Das ist ein ganz klarer, progressiver Einwand dann. Ich weiß nicht, wie das dann für euch reinspielt, für euch beide.
Also für mich ist es eine berechtigte Frage. Ich merke schon, also ich habe schon den Hang zur Gerechtigkeit. Ich finde es schon wichtig, dass Taten Konsequenzen haben. Und wenn ich jetzt sage, also das wird irgendwie so einen Freipass geben, so dass irgendwie eh alles wurscht ist. Weil Gott liebt mich ja eh. Es stimmt ja auch, er liebt mich eh. Aber das würde dann alle Selbstverantwortung irgendwie rausnehmen. Wenn wir sagen würden, das Kreuz ist gar nicht so relevant, das ist nur ein Symbol. Naja, dann sage ich, ein bisschen übertrieben hast schon mit deinem Symbol. Jetzt hättest du uns irgendwie hättest uns eine nette Karte schreiben können. Warum so krass? Aber anscheinend gibt es ja eben diese Konsequenz, wie wir letztes Mal besprochen haben. Und für Schuld oder für Abwenden von Gott ist die Konsequenz der Tod. Ich frage mich nur, Hanna, vielleicht kannst du mir, weil du dich ja voll viel mit dem auseinandergesetzt hast, also mit der Relevanz des Kreuzes, des Todes am Kreuz und der guten Nachricht, welchen Unterschied macht es für mich heute, wenn ich mich jetzt umschaue und sehe, es gibt Hunger, es gibt Leid, wir können es nicht verleugnen, es passieren Dinge, es wachsen Kinder als Waisen auf, die können überhaupt nichts dafür. Es gibt einfach wirklich viele Dinge, wo du dich umschaust und denkst, boah, das ist alles zerbrochen, das ist richtig kacke. Welchen Unterschied macht dann dieses Kreuz von damals, wenn wir sagen, okay, Gott ist damals für die Schuld gestorben, alles, was wir in der letzten Folge gesagt haben, ja. Was macht das heute für einen Unterschied? Warum ist das Kreuz an sich und nicht nur Gottes Liebe, sondern das Kreuz relevant?
Ja, das ist eine gute Frage. Eine herausfordernde Frage. Und ich fange einfach mal an zu reden. Und
bitte, Hanna. Ich nehme mal den Wein und höre dir zu.
Genau. Also grundsätzlich, wir haben auch im letzten Podcast schon über ein paar Dinge gehört, die am Kreuz passiert sind, also die Jesus bewirkt hat, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist. Zum Beispiel Christus Victor, dass Jesus, das kann der gerne vielleicht nochmal besser
erklären. Also dass quasi Jesus die Kräfte der Dunkelheit besiegt hat am Kreuz.
Genau, dass wir uns jetzt nicht mehr sozusagen, der Krieg ist schon gewonnen jetzt. Wir haben immer noch die kleinen Schlachten zu kämpfen. Yeah. Es gibt immer noch die Casualties, aber der Krieg ist gewonnen. Mm-hmm. Das Gute hat schon gesiegt. Jesus hat schon gesiegt, ganz grundsätzlich und ganz fundamental. Mm-hmm. Und das hat einerseits, also das hat heutzutage mehrere Auswirkungen ganz konkret. Die erste ist, dass eintreten wird, also faktisch ist es so, dass eintreten wird, dass Gott sein Königreich auf der Erde komplett wiederherstellt, dass er komplett alles wiederherstellen wird, was zerbrochen worden ist, dass er die Erde erneuern wird, dass Jesus als König regieren wird, also dieser Sieg, der schon gewonnen ist.
Das war der Krieg, quasi die Wiederherstellung, und das ist gewonnen, sagst du?
Genau, das ist gewonnen, und faktisch wird das wieder passieren. Also das ist die Realität, von der wir wissen, dass es sein wird. Und das gibt eine unglaubliche Hoffnung. Mhm. Und ich meine, rein auf einer, vielleicht auf einer psychologischen Ebene für mich als Einzelperson, hier in dieser Welt zu leben und die Perspektive drauf zu haben, es wird das Gute siegen, das gibt mir... Es gibt mir eine Perspektive dafür, dass es sich lohnt, sich darin zu investieren, dass das Königreich Gottes
ist. Das ist dann eine zukunftsgetriebene Hoffnung quasi. Heute kann ich mit meinem Leid umgehen, mit meinem Leid umgehen, weil in Zukunft wird das alles wieder hergestellt sein und ich werde in einer Welt leben, wo dieses alles nicht mehr existiert, dieses Leid.
Ja, und es beginnt jetzt schon wieder hergestellt zu werden. Also das neue Leben ist jetzt schon da und beginnt jetzt schon immer mehr zu fruchten. Also ich kann jetzt schon in das rein tappen, dass Gott die Dinge erneut und dass er mich erneut.
Es gibt ja dieses Zitat, jetzt müsst ihr mir kurz helfen, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wer hat das gesagt?
Jesus.
Eben. er sagt es vor seinem Tod.
Ja.
Wenn das vor seinem Tod schon so war, warum, da sind wir wieder bei dem Punkt, warum ist dann, wir glauben, also alles, was ihr bis jetzt gesagt habt, ist, dass der Tod Jesu ein Wendepunkt war in der Geschichte. Aber wenn dieses Reich Gottes auch schon damals vor seinem Tod wieder unter uns war und die Wiederherstellung damals schon begonnen hat, warum war dann das Kreuz noch entscheidend?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage liegt halt darin, zu sagen mal, was ist das Reich Gottes? Mhm. Also ich glaube, wir schreiben diesem Reich Gottes prinzipiell, tendenziell immer irgendwie so Gerechtigkeit und Liebe und Freude und Eierkuchen. Ja. Danke, selber Gedanke wie ich. Ja, ja. Deswegen machen wir einen Podcast gemeinsam mit Sie. Zu. Und die Realität ist, das Reich Gottes ist Jesus. Also Jesus ist das Reich Gottes. Jesus ist das Himmelreich. Verbindung mit Gott ist das Himmelreich. Mhm. Also der Psalmist in Psalm 73 sagt, was habe ich im Himmel außer dir? Und die Erde hat nichts, nach dem er verlangt, außer dir. Ja. Himmel und Erde mögen vergehen, aber bei dir habe ich, du bist mein Anteil und mein Glück für immer und ewig. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das heißt, warum ist das Reich Gottes mitten unter uns vor Jesus Tod? Weil Jesus da ist. Aha. Die Frage ist quasi, okay, was tut das jetzt mit... Schön, dass wir es geklärt haben mit Sie. Das heißt, die Frage ist, was tut das mit uns jetzt? Und die Frage ist quasi, was das Kreuz tut. Und das ist, was ich auf die Hand auch hin wollte, sagen, eben dafür, deswegen glaube ich, dass das progressive Evangelium nichts zu sagen hat. Er sagt, naja, Gott hat uns lieb und yippie-yo, Gott hat uns lieb, dieser nette Onkel im Himmel, der uns auf den Kopf tätschelt und dann hat er uns auch noch gezeigt in so einem Symbol am Kreuz. Und ich glaube halt, dass wirklich die Verbindung mit Gott gebrochen war vor dem Kreuz. Dass die Mächte der Dunkelheit die Welt regiert haben, dass wir gefangen waren in unserer Sünde. Und dann, bäm, kommt im Kreuz ein Wendepunkt und auf einmal wendet sich die Geschichte, die Kräfte der Dunkelheit sind besiegt. Also Gott hat uns nicht nur etwas symbolisiert, er hat wirklich etwas gemacht. Das ist ein Unterschied, ob ich quasi...
Das ist nicht,
Also vielleicht um C.S. Lewis und Tolkien aufzugreifen. Ich habe gehört, du bist ein bisschen ein Tolkien-Fan.
Ich bin ein bisschen ein Tolkien-Fan.
Und Tolkien spricht ja von Jesus als der wahre Mythos. Das Märchen ist wahr geworden. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sowas. So das Kreuz bleibt ein Märchen, wenn es so ein Symbol ist. Aber das Symbol ist wahr geworden. Es ist nicht, also deswegen liebe ich zum Beispiel, ich habe letztes Mal das angelsächsische Gedicht zitiert, wo Jesus als der angelsächsische Heldenkrieger am Kreuz über die Mächte der Dunkelheit siegt. Ja. Das heißt, da passiert was. Das ist nicht nur ein, ich glaube, wir haben so eine, ich meine, das hatten wir 3 Jahre Corona-Pandemie und wir haben uns immer die Hände desinfiziert und wir waren alle keimfrei und sauber und bla bla bla. Aber die Welt ist einfach schmutzig und wir haben einen Gott, der hat sich die Hände schmutzig gemacht. Der ist runtergegangen, der hat die Mächte der Dunkelheit besiegt. Diese Mächte der Dunkelheit sind real, diese Mächte der Dunkelheit sind zu beseitigen. Wir waren gefangen und er hat uns wirklich befreit. Das ist nicht nur ein schönes Märchen, das sagt, du hast dich gefangen gefühlt. Und dann hat Jesus ein Symbol gegeben, wo du jetzt weißt endlich, du bist eigentlich frei. Und du dachtest, Gott mag dich nicht, aber jetzt hast du gesehen, er liebt dich, sondern... Wir waren wirklich gefangen, jetzt sind wir wirklich frei, da ist wirklich was passiert. Und auf einmal wendet sich meine ganze Wahrnehmung der Realität. Auf einmal ist, du hast das in der Vorbesprechung gesagt, so, das muss einen Unterschied machen dafür, wie ich Hallo sage quasi. Alles ist was anderes, weil ich jetzt auf einmal frei bin. Ich war wirklich gefangen. Ich glaube, solange es nur eine Geschichte ist, so, ich habe mich gefangen gefühlt und jetzt fühle ich mich nicht mehr gefangen. Ist so, also gibt es einen Theologen, der nennt, unser modernes Christentum hat manchmal so Moral Therapeutic Deism, also so moralischen, therapeutischen Deismus. Und ich glaube, vieles unserer Lobpreismusik ist so. Ich habe mich traurig gefühlt, ich war so gefangen.
Ich bin wie eine Blume im Wind.
Ja, und dann hast du mir deine Liebe gezeigt, du liebst mich für immer, so ist deine Liebe, bla bla bla. Was ja auch wahr ist, aber das ist nur wahr, weil Gott wirklich am Kreuz gesiegt hat, weil Gott wirklich, ich war gefangen in Sünde, Schuld und Scham. Und dann kommt jemand und macht was. Also quasi das...
Ja, das heißt doch, dass seit dem Kreuzestod und wir in den letzten, wir leben jetzt seitdem, wir haben nicht vor dem Kreuzestod gelebt, sondern wir leben jetzt 2000 Jahre später.
Gut beobachtet, Maria.
Dann sind wir ja jetzt schon frei, dann ist ja jetzt schon alles erledigt.
Halleluja.
Halleluja. Warum bin ich... Bin ich faktisch wirklich frei? Ich kann ja immer noch drogenabhängig werden. Also weil, wisst ihr, das ist ja, ich kann mich heute entscheiden, ich möchte es jetzt
schon am Vormittag bei einem Glas Wein da zu sitzen.
Es ist schon Nachmittag. ich könnte da immer noch reinrutschen. Bin ich wirklich frei?
In das Glas Wein.
Also ich könnte immer noch in dieses Glas Wein langfristig reinrutschen. Das könnte passieren, ist einfach so. Ich kenne auch gläubige Alkoholiker. Also sind wir wirklich frei?
Ich finde, wir sind in einem schon und noch nicht. Also es ist das Königreich Gottes schon da, aber es ist noch nicht in seiner vollkommenen, vollendeten Form da. Und ich meine, in der Bibel zum Beispiel ist in der Offenbarung die Perspektive auf, wenn Gott das neue Jerusalem aufbaut und die neue Stadt kommt und er unter ihnen wohnt und dann wird er jede Träne wegwischen und dann wird er alles, alles entfernen, was Tod, was Böse war. Aber es ist die Zukunftsperspektive, es ist noch nicht eingetreten und wir sind jetzt in dieser Spannung, wo reale Entscheidungsfreiheit da ist, wo eben noch die Sünde, über die wir ausführlich geredet haben in einer anderen Folge, wo die immer noch uns beeinflusst. Und ja, ich finde es super realistisch, also ich finde es super wichtig, da auch eine realistische Einschätzung auf das zu haben und mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen. Wir leben in einer Welt, die noch gefallen ist, die noch gebrochen ist, wo wir noch von Sünde beeinflusst sind. Aber Jesus hat schon gesiegt, wir haben schon diese Hoffnung. Also ich finde, auch die Hoffnung ohne die so reale Einschätzung, wo wir auf der Zeitleiste gerade sind, die kann auch dazu führen, dass man enttäuscht wird und dass man zerbricht, weil das, was man um einen herum sieht, nicht den Erwartungen entspricht, die man hatte. Aber ich finde die Gefahr größer, nicht hoffnungsvoll genug zu sein, so quasi. Also nicht genug tatsächlich zu glauben, dass Jesus gesiegt hat und dass wir in dieser Realität leben. Das finde ich,
Ich merke immer wieder, dass mir die Zukunftshoffnung nicht genug ist. So dieses, dass irgendwann, wenn ich tot bin und wenn Jesus wiederkommt, dass dann alles gut ist, reicht mir für heute nicht. Da bin ich, denke ich, zu kurzfristig.
Ja, ich bin bei dir. Also ich glaube, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das ist wichtig, aber ich glaube, es braucht einen Anker in der Vergangenheit. Also ich glaube, dass, du hast vorhin darüber gesprochen, im Christen erleben wir immer noch diese Sache. Und ich glaube, Luther gibt uns da einen hilfreichen Satz. Er spricht davon, dass wir simul justus et peccator sind. Wir sind gleichzeitig gerecht und Sünder. Wir sind in diesem Zwischenstadium, wir sind in einem Spannungsverhältnis drinnen. Genau. Also es ist noch nicht jetzt, aber ich finde, dieses simul justus und peccator trifft auch nochmal, wir haben eine Doppelidentität.
Ja.
Wenn man sich so vorstellt, wie so, wir hatten diesen Manteltausch beim letzten Mal, quasi dieser Sündenmantel, der auf uns liegt, der ist nicht wirklich, wer wir sind in Wahrheit Ebenbilder Gottes, aber so ein Sündenmantel ist wie so eine Seuche, die auf uns liegt und uns verdirbt. Und dann springt durch die Bekehrung, quasi durch den Geist Gottes, jetzt Gottes neue Identität auf uns. Und der Sündenmantel ist immer noch da, aber diese neue Identität fängt an, Dinge neu zu machen in uns.
Durch die Bekehrung, sagst du.
Ich glaube eben nicht. Das ist halt wirklich, wirklich kompliziert in der Theologie. Also deswegen ist es so wichtig und deswegen lehne ich das so sehr ab, dass ich so alles mal so zu vereinfachen in so nette Sätzchen wie so, Jesus liebt dich und bla bla bla. Also natürlich liebt er uns, aber also, da passiert etwas real. Und ich glaube, das ist so wichtig, das dann in diese Details, in diese Komplizierten runterzubrechen. Also zum Beispiel Luther redet dann von dieser, wir hatten das beim letzten Mal, diesen fröhlichen Wechsel, diesen fröhlichen Tausch. Und da passiert wirklich ein Tausch. Da passiert jetzt etwas.
Wo meinst du? Eben beim Kreuztod oder wenn ich mich jetzt entscheide, also, dass ich das glaube?
Ich finde das ein guter Punkt und ich finde die Antwort auf die Frage ist die folgende,
Maria. Ah, bitte.
Es ist ein bisschen so, dass quasi das passiert im Kreuztod. Der Kreuzpunkt ist der Wendepunkt. Aber in ich muss diesen Tod der Weltgeschichte und in meiner Geschichte.
Ja.
Also an Golgotha wendet sich meine Geschichte. Obwohl ich erst 1988 Jahre, stimmt nicht, weil es ist ja 30 nach Christus, aber obwohl ich über 1000 Jahre später geboren worden bin. Und ich glaube, der Punkt ist, das Kreuz wird auf uns angewandt. In der Taufe, im Abendmahl, im Bekenntnis und so. Also in all diesen, da gibt es verschiedene Riten in unterschiedlichen Kirchen. Aber ich würde vor allem sagen, die zwei ganz großen Riten sind die Taufe, wo ich wirklich mit Jesus begraben werde, Deswegen bin ich auch gegen eine symbolische Interpretation der Taufe. Ich werde wirklich mit Jesus begraben und freaking rausgezogen, so wie Jesus für mich auferstanden ist. Und dasselbe im Abendmahl. Jesus sagt in 1. Korinther 11, das tut immer wieder. Also nicht einmal im Monat, nicht einmal im Jahr, tut das immer wieder. Weil solange ihr dieses Brot brecht und von diesem Wein trinkt, Maria, verkündet den Tod des Herrn so lange, bis er wiederkommt. Da passiert etwas, es ist mehr als ein Symbol. Also ich glaube, das ist ja das eine, wo ich sage, das wird angewandt. Also das passiert im Kreuz und es gibt Mittel, wie das in meinem Leben angewandt wird. Mhm. Wo ich mich auch bekenne, natürlich, also das gehört dazu. Aber also da passiert mehr als nur, ich entscheide mich dafür. Weil das ist nicht nur so eine asoziale Entscheidung, wie wir es bei der Sünde gehabt haben, sondern es ist ein, Gott hat sich zuerst für mich entschieden und jetzt fängt das an, in mir zu wirken. Durch die Mittel, wie er mir gegeben hat, das auszudrücken. Und das andere ist, ich glaube, und dann hat das auch einen realen Effekt. Also quasi, ich bin wirklich mit Jesus verbunden. Ich habe diesen Begriff Perichorese, wo ich mit Jesus verbunden bin. Ich weiß, ich rede gerade schnell und werfe gerade viele, aber ich bin gerade so begeistert von dem. Eben weil diese Kommunikatio Idiomatum, diesen fröhlichen Tausch, wo ich ständig, dadurch, dass ich mit Jesus verbunden bin, bekomme ich immer mehr vom göttlichen Leben in mich hinein. Und immer mehr von meinem Schmutz kann ich bei ihm ablagern.
Du redest von Veränderung.
Da passiert Veränderung, von Transformation. Mhm. Und das andere ist, ich glaube halt real, dass das nicht nur ein etwas ist, was zwischen mir und Gott passiert, das passiert real in der Welt. Also wir sehen, glaube ich, seit 2000 Jahren die Dunkelheit am Rückzug. Also ich glaube,
Ich sehe schon sehr viele krasse Dinge, die passieren.
Natürlich.
Also was meinst du mit Rückzug?
Ich glaube, es passiert, also der Mensch ist immer noch gefallen, die Welt ist mir noch gefallen, wie die Hanna gesagt hat. Aber wenn du es vergleichst, vor 2000 Jahren, du brauchst einem Römer nicht mit Frauenrechten kommen oder mit Menschenrechten oder mit sonst irgendwelchen Ideen. Das Römische Reich ist das Paradies von Nietzsche. Das Stärkere setzt sich durch. Deine schwache Opfermentalität da interessiert kein Schwein im Römischen Reich. Der Stärkere setzt sich durch, der Mächtigere setzt sich durch, der Rücksichtslosere setzt sich durch. Unsere Werte haben sich massiv verschoben. Also C.S. Lewis schreibt in On Pain etwas ganz Faszinierendes, wo er darüber steht, wir tun es schwer eben mit dem Evangelium, weil wir durch das Evangelium in unserer Kultur, weil das wie ein Sauerteig durchgeknetet ist in unserer Kultur und schon so dran gewöhnt haben.
Also das wo wir nicht realisieren, wie tief es eigentlich schon uns verankert ist, einfach in unserer Gesellschaft.
Genau, also die reformierte Theologie nennt das.
Weil Österreich ziemlich verchristlicht schon ist. Und ich glaube, das ist, die Welt ist so, aber in Wirklichkeit sind das schon christliche
Werte, die in allen Werte, sind. Also die reformierte Tradition nennt das die Common Grace, also allgemeine Gnade, die in allen Menschen wirkt. Also quasi, wir haben im vorletzten oder beim letzten Podcast über diesen Wikinger geredet, mit seiner Vergewaltigung und seinen Brandschatzungen. Das war damals keine Nachricht quasi. So, das ist halt, was Feldherren machen.
Heute fände ich es eine ziemlich spannende Nachricht, wenn es heißt, ein Wikinger zieht das Land, plündert und vergewaltigt.
Genau, so, wir merken, also wir haben uns heute vor dem Dreh unterhalten gehabt über Wien und wie sicher Wien ist. Ja. Quasi, du wärst nicht im Mittelalter durch einen Wald geritten, weil du weißt, in diesem Wald, da sind Raubritter, die vergewaltigen dich, die brandschatzen, die machen alles Mögliche mit dir.
Ich reite heute nicht sogar.
Aber Wien ist auch ein Dschungel, Maria.
Der Wien ist ein Dschungel.
Gerade für Bauern wie dich.
Ja, genau, stimmt.
Aber ich glaube, wir sehen nicht, wie dieser Sauerteig der christlichen Botschaft alle Menschen in unserer Welt beeinflusst. Wie gewisse, eben, dass wir heute davon reden, allgemeine Menschenrechte. Ja. Also eine zutiefst christliche Idee, die sagen, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Das streichen wir heute weg. In unseren Statements, aber da hat Jesus alles verändert.
Es ist schon krass eigentlich wirklich, dass wenn man sich die Kulturen so ein bisschen überlegt, dass wirklich in den letzten 2000 Jahren sich diese Religion so krass verbreitet hat und eben mit der Religion auch die Werte. Eigentlich schon massive Folge von ein paar Hanseln, die das verbreitet haben, diese Nachricht, die gute Nachricht.
Schön, dass ich dich unterbreche, bevor du da eine Frage stellst. Aber um das nochmal zu betonen, was du sagst, wenn das nur ein paar Hanseln sind, die ein Symbol haben, eine symbolische Botschaft von einem Symbol, was da passiert ist im Kreuz, die verändern das nicht. Aber weil da real am Kreuz was passiert ist, ist es wurscht, ob das 3 Hanseln sind oder 7000 Hanseln sind.
Ja.
Das Kreuz verändert die Welt.
Und wir dürfen uns dazustellen. Ja. Habt ihr das schon erlebt in eurem Leben, wo ihr sagt, da hat das Kreuz oder Gott oder der Glaube an Jesus, wie auch immer ihr es benennen wollt, wirklich Veränderung gebracht? Kann ja auch wer andere in eurem Umfeld sein.
Hanna, erzähl uns was.
Ja, also ich würde sagen, ich hab das erlebt. Ich finde, es ist spannend, es ist oft eine Kombination aus dem, dass es gewisse Wahrheiten gibt, die man einfach weiß, und sie einfach zu wissen, macht schon einen großen Unterschied, und aus dem, dass Gott real ist und tatsächlich wirkt. Also ich habe mal jemanden den Satz sagen gehört, so quasi, wenn wir alle wirklich verinnerlichen würden, den ersten Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, es würde genügen, einfach das zu verinnerlichen. Gott ist Schöpfer, Gott ist, wie groß ist Gott, wir leben in seiner Schöpfung, dass so quasi, dass man aus dem heraus schon ganz viel ziehen könnte, was genügen würde, um auch ihm zu vertrauen. Mhm. Und ich finde, für mich ist etwas sehr Ähnliches, dass Jesus zum Beispiel, dass Jesus der gute Hirte ist, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Das ist ein Bild, das er verwendet, was eigentlich, ja, es passt eigentlich ziemlich genau zu dem, was wir besprochen haben. Es gibt diesen Gott, der ganz real eben gestorben ist, diese Dinge auf sich genommen und bewältigt hat. Es macht einen realen Unterschied jetzt in der Welt. Und wenn ich nur irgendwie diesen Satz glauben würde, dass Jesus Sieger ist, dass Jesus König ist, wenn ich nur diesen Satz glauben würde, Jesus ist Sieger, das hat schon so viele Implikationen eigentlich, die ich runterbrechen könnte in meinem eigenen Leben. Und für mich, ich meine, für mich ist Schwermütigkeit immer wieder ein großes Thema in meinem Leben. Und irgendwie in meiner Schwermütigkeit sagen zu können und wissen zu können, okay, Jesus hat gesiegt. Und er hat auch, also ich weiß es nicht nur in meinem Kopf, sondern es ist eine Tatsache, egal ob ich es weiß oder ob ich es fühle oder nicht. Egal ob ich weiß, dass es Hoffnung gibt oder nicht, gibt es Hoffnung.
Und unabhängig von deinen Gefühlen, sie ist da.
Genau, und unabhängig davon, dass ich jetzt irgendwie eine psychologische Leistung erbringe, so quasi ich weiß das jetzt und deswegen ist es, sondern es ist einfach. Ja. Und das finde ich sehr hilfreich.
Cool, hey, danke. Ja. Voll spannend, danke. Ja. Gerne hast du eine Geschichte zu erzählen.
Ich habe noch einen Gedanken, wenn ich darf. Ich mag Gedanken, aber mir ist das gerade gekommen. Weil eben die Frage ist, können wir das fassen? Ich glaube, woran es mich immer aufstellt, ist ein bisschen so dieses, eben diese Botschaft von, es braucht nur die Liebe Gottes. Gott liebt uns, er symbolisiert uns das nur. Ich hänge noch immer diesem Gedanken, das irgendwie zu verdeutlichen. Und mir sind zwei ganz wichtige Punkte gekommen, glaube ich.
Bitte, erzähl deine ganz wichtigen Punkte.
Und dann kannst du mir sagen, ob ihr das so wichtig findet und ob das vielleicht einen Unterschied macht. Stellt sich beide folgende Situation vor. Also jemand möchte euch beiden seine Liebe beweisen und möchte euch zeigen, wie sehr er euch liebt, weil ihr wisst nicht, dass diese Person euch liebt.
Okay.
Und was diese Person macht, ist, sie macht dann was vollkommen Bescheuertes, was urriskant ist und setzt ihr Leben dafür aufs Spiel, dass sie euch liebt. Würdet ihr sagen, stimmt, diese Person, mit dieser Person möchte ich dann zusammen sein?
Ich weiß nicht, ob ich mit jemandem zusammen sein will, der sein eigenes Leben so aufs Spiel setzen würde.
Genau, das ist der Punkt. Also wenn das nur symbolisch ist, also Jesus hat nur das symbolisiert an dem Kreuz, dann hat Gott, es hat keine Not bei uns.
Das wäre eigentlich sogar richtig so, wow, kann ich mich auf den verlassen?
Ja, und dann bringt sich der Haberer auch noch um und killt sich da am Kreuz.
Was bringt mir das jetzt?
Aber wenn du wirklich gefangen bist oder wirklich entführt worden bist von jemandem, also sagen wir, du bist wirklich entführt, du bist gefangen und jemand setzt sein Leben spielt, um dich zu retten, dann würdest du nicht denken, was ist mit dem weirdo, sondern du wärst dem unendlich dankbar und der sagt, ich habe das mal richtig Liebe.
Das ist Kreuz voll gerannt, wirklich.
Da ist wirklich was passiert, das heißt, es muss wieder was Symbolisches sein, sonst ist das Kreuz etwas Leeres. Und ich glaube, ich habe das einmal Ich habe das nämlich letztens bei einem progressiven Autor gelesen, über den verlorenen Sohn, mhm. Wo er quasi die gesamte Botschaft, die wir so glauben im Frommen, in Frage stellt hat anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15, weil er gesagt hat, da gibt es ja auch kein Kreuz. Also Gott braucht ja niemanden, der verlorene Sohn kehrt einfach um und der Vater nimmt ihn entgegen ohne Kreuz. Ja. Warum brauchen wir unbedingt das Kreuz? Gott liebt uns, so wie der Vater uns liebt in der Geschichte. Also wozu brauchen wir das Kreuz?
Ja, spannend, ja.
Das ist eine andere Geschichte, aber ich finde gut, dass das erste Mal funktioniert hat. Und ich glaube, der Punkt ist, Progressive gehen davon aus, dass wir umkehren können. Also in der Geschichte kommt keine Gefangenschaft vor. Ich glaube, ja, natürlich, wenn wir umkehren würden, dann wird Gott uns jederzeit annehmen. Der Punkt ist, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wir sind beim letzten Mal immer wieder auf die beiden Sünden-Podcasts zurückgekommen, zu wissen, in welchem Lager der Mensch sich befindet. Mhm. Nur wenn ich verstehe, ich bin gefangen in größeren Umständen, ich brauche einen Retter, ja. Nur dann wird es sinnvoll. Also wieder dieses Beispiel, es ist näher als nur ein Liebewesen, sondern die Maria muss entführt worden sein, damit dieses sein Leben aufs Spiel setzen wirklich Sinn macht. Mhm. Weil nur weil ich mich jetzt von einer Brücke runterschmeiße, hilft es dir noch nicht quasi.
Okay. Schön für ihn.
Da gibt es ein Lied von den Toten Hosen, wo das vorkommt, aber wurscht.
Du musst an die 13-jährigen Burschen denken, die Backflips im Schwimmbad machen und solche Dinge.
Ja. Machen sie das aus Liebe?
Ich glaube manchmal schon.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich wollte noch mal nachfragen, ob du genauer auf das eingehen kannst mit dem Nicht-Umkehren können.
Das führt mich wieder zurück zu meiner. Endlich kommen wir wieder zurück. Luther. Danke, Maria, du weißt das. Aber es führt mich zurück zu Martin Luther. Weil Martin Luther redet immer von Gesetz und Evangelium. Mhm. Weil sie sagen, kehr um und Gott wird dich entgegennehmen, ist Gesetz am Ende des Tages.
Kehr um und Gott wird dich entgegennehmen. Ja, genau, das ist, wenn du das tust, dann macht Gott das.
Genau. Ist ein reiner Gesetzestext quasi. Ja. Und das ist großartig, aber sagt das quasi zu einem Gefangenen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist so wie, ich hab eine Predigt, die ich immer wieder halte über Buddha und Jesus. Und der Buddha sagt auch so wie Jesus, dass wir Sklaven unserer Sünde sind, unseres Durstes sind. Mhm. Aber die Lösung des Buddhas ist, und hier ist der siebenfache Weg mit Ratschlägen, wie du dich befreien kannst. Das ist was komplett anderes.
Selbsthilfebuch Nummer 1.
Genau, und das ist genau der Punkt. Also großartig, aber ich bin gerade gefangen. Es ist nicht so, dass ich nicht, selbst wenn ich das wüsste, hilft es mir nicht. Und ich glaube, das ist, der ganz entscheidende Punkt, mit dem, natürlich ist das großartig, aber ich kann nicht, Jesus spricht davon, wir sind blind von der Sünde, wir lieben die Sünde, wir haben all diese Dinge, wir sind gefangen und sehen gar nicht, dass es quasi was anderes gibt. Es gibt dieses Bild von, wir sind wie Kinder, die so kleinkariert sind und quasi nicht einen Urlaub am Meer annehmen, weil sie so viel Spaß haben, in der Sandkiste zu spielen quasi. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wenn wir umkehren würden, wenn wir zu Gott kommen würden, dann würde er uns immer entgegennehmen. Der Punkt ist, Jesus muss Retter sein, er muss uns befreien. Mhm. Und da passiert wirklich real was. Also deswegen ist für mich das so wertvoll geworden, dass Jesus Retter ist am Kreuz. Mhm. Ich halte das für so wichtig.
Ja. Weil wir tatsächlich gerettet werden mussten, müssen.
Und das ist natürlich ein Umweg. Also ich sage, der ganze Punkt ist ja für die progressive Theologen dann zu sagen, dann ersparen wir uns also die ganze Sündengeschichte, das verstehen Leute nicht. Das ist kompliziert. Mhm. Hannes, hast du so gut am Punkt gebracht letztes Mal. So, es fühlt sich irgendwie so wie so eine kleine Seitenreise an, die ich auf einmal machen muss, damit das überhaupt für mich Sinn macht. Aber ich glaube, um wieder zu Barbie zurückzukommen, es gibt diese kognitiven Dissonanz, in der wir sind, Worte.
Das hast du in der letzten Folge erwähnt.
Ich glaube, sogar in der vorletzten.
In der vorletzten. Kognitive Dissonanz bei Barbie.
Ja, Barbie ist ganz, ganz ist spannender, als man denkt, glaube ich.
Aber was ist mit der kognitiven Barbie? Dissonanz?
Also wir erleben das. Also wir wissen, also ich glaube, dass Römer 7, also die Beschreibung von Paulus, Dinge, die ich tun will, tue ich nicht, die mir gut, obwohl ich weiß, sie wären gut für mich. Und Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich trotzdem. Das ist genau diese Beschreibung im Zustand. Wir wissen, Sünde ist schlecht für uns, aber wir können uns von dem nicht befreien. Ich glaube, das ist genau das, wo das Evangelium uns, also wo uns die Bibel Worte gibt, uns auf einen Retter hinweist, der uns befreien kann. Da gibt es noch mehr, weil Barbie hat keine Rettung, Barbie hat nur dann Worte. Und was die Bibel hat genuin einen Retter. Und ich finde das so, so wichtig, zu wissen, Jesus ist der Retter.
Wenn wir uns jetzt anschauen, Okay, wir sind jetzt, wir waren in dieser Welt, ja? Wir waren in dem, im Feindeslager, wir waren gefangen.
Ja.
Jesus kommt, stirbt, das Gefängnis wird aufgebrochen, ich kann rauskommen, ja. Ich kann ihn annehmen, ich bin nicht mehr gefangen, hurra. Und außerdem ist der Kampf gegen die Gefängniswärter schon gewonnen. Die wehren sich zwar gerade noch, aber in Wirklichkeit haben sie schon verloren.
Ja.
Ist jetzt der Punkt, wo ich in Freiheit bin, wo ich jetzt gesagt habe, hey, ich nehme das an, Jesus, ich glaube an das, ja? Ich lasse mich auch taufen, ich mache diese Schritte, von denen du vorher erwähnt hast, dieses nicht gefangen zu sein in einer Welt, wo es trotzdem Leid gibt, ist das etwas, das ich aktiv tun muss? Oder kann ich mich zurücklehnen und sagen, Jesus hat es am Kreuz schon getan, jetzt ist es, ich bin gerettet, egal was. Was denkt ihr? Ist es was Aktives? Ist es was Passives, was mit mir passiert? Wie schaut mein Leben in dieser Freiheit aus?
Ja.
Versteht ihr meine Frage?
Ja.
Ja.
Ja?
Ich meine, ich kann das nicht systematisch beantworten und ich fange mal an und dann könnt ihr weitermachen. Aber ich muss auch an Jesus denken, der Petrus ruft, aus dem Boot zu kommen. Ich finde, es gibt ein Element davon, aus dem Boot auszusteigen in gewisse Dinge. Oder es
mit Boot meinst du diese meine alten, also mein Leben in der Gefangenschaft quasi? Was symbolisiert das Boot jetzt bei dir?
Ich denke, vielleicht das Leben. Vielleicht das Leben nach den alten Regeln.
Ja.
Ich will da jetzt nichts.
Teile einfach deine Gedanken.
Nichts Halbwahres sagen. Aber es gibt, also zum Beispiel, ich habe jetzt in einem Kindergarten gearbeitet, eine Zeit lang. Und da gab es einen Burschen, der sich ganz oft furchtbar, furchtbar aufgeregt hat. Über ganz, ganz harmlose Dinge. Also es gab zum Beispiel eine Jause und es gab irgendwie Bananen und die wollte er nicht essen. Und dann hat er geschrien und geweint und seine ganze Körperhaltung hat gezeigt, es war für ihn das Schlimmste.
Aha.
Sein Umgang mit der Realität hat ihn irgendwie daran gehindert, an der Realität so teilzunehmen, wie es am besten wäre für ihn, an der Realität teilzunehmen.
Dass er hatte übertriebene Gefühle, die eigentlich nicht mehr also angemessen waren den Umständen.
Genau, oder so wie er, also jetzt, er war 2 Jahre alt, aber ja, so wie er in seinem Wesen, also so wie er sich entschieden hat, mit der Realität umzugehen, oder so wie er mit der Realität umgegangen ist, das hat ihn irgendwie daran gehindert, konstruktiv an ihr teilzunehmen. Und ich merke in mir manchmal, ich bin so wie dieser 2-jährige Bursche und so wie ich mich entscheide, an der Realität teilzunehmen, ist verzerrt und destruktiv und nicht lebensbringend und ist auch einfach nicht in Einklang mit der Realität. Zum Beispiel der Realität, dass Jesus mitten unter uns ist, dass der Heilige Geist in mir lebt, dass Jesus jetzt schon König ist und jetzt schon sein Königreich baut. Manchmal treffe ich in mir Entscheidungen, als wäre ich er und ich stampfe mit den Füßen und ich verweigere mich dieser Realität. Und
hast du da ein praktisches Beispiel, wo du sagst, so war das mal?
Ja, ich glaube zum Beispiel, wir sind alle mit unterschiedlichen Begabungen geschaffen. Und zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die findet man blöd an sich selber. Und zu einerseits sagen zu können, okay, man hat keinen produktiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, jemals ever, weil man einfach ein wertloser Haufen irgendwas ist. Das wäre vielleicht die Reaktion, die 2-jährige Reaktion und die produktive Reaktion, ist zu sagen, okay, ich glaube, dass Gott jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen im Kontext der Gemeinde wertvoll gemacht hat, eine Funktion gegeben hat, die er zu erfüllen kann, um andere Leute zu segnen.
Wow, ja.
Und um konstruktiv an der Realität teilzunehmen, kann ich sagen, okay,
Wie kann ich irgendwie wieder in das einsteigen?
Wow, cooles Beispiel, ja.
Aber genau, das ist genau, was gibt es dazu zu ergänzen.
Was sind, was hast du vorher gesagt? Systemische Antwort hast du nicht. Was ist deine systemische Antwort? Was ist die systemische
Antwort? Es ist tatsächlich wieder mal in der Theologie gelandet, meine Antwort. Aber für mich ist das, also ich fand die Frage, eben die Ausgangsfrage von dir auch so interessant, Maria. Und zwar sagen, ist das etwas, was ich aktiv tue oder etwas Passives?
Ja.
Und ich glaube, es ist eine aktive Passivität.
Eine aktive okay, bitte erklär.
Also, quasi. Ich finde das Beispiel auch mit dem Zweijährigen insofern super. Quasi. Der Zweijährige, der schlägt aus und ärgert sich und ist ganz aktiv und ist dabei die gesamte Zeit destruktiv da, weil er so aktiv ist. Und was ich mache, indem ich erkenne quasi, wenn ich das Evangelium erkenne, ist, ich werde passiv, weil das Evangelium wird mir von außen zugesprochen. Ich bin nicht gerettet wegen irgendwas, was ich tue, sondern von außen kommt diese Rettung durch Gott, durch den fröhlichen Tausch, durch die Tatsache, dass Jesus für mich gestorben ist und mich losgekauft hat. Dass Christus Victor er besiegt hat, gesiegt hat für mich. Dass ich bin absolut passiv in meinem Heil.
Ja.
Und jetzt werde ich, lerne ich aktiv passiv zu sein. Das heißt, ich habe immer noch so einen gewissen Grundaktivismus aus mir selbst heraus. Das heißt, ich schlage immer noch um mich ein bisschen herum, obwohl ich das nicht mehr tun sollte. Und jetzt lerne ich Stück für Stück so, okay, gerne hör auf die Fäuste zu ballen, zieh die Hände ein, sei ein bisschen ruhiger. Das heißt, und ich glaube, für mich in der Theologie passiert das dann, eben durch dieses Communicatio Idiomatum, durch diese Verbindung mit Gott, durch diese Union mit Gott. Das heißt, was ich jetzt als erstes suche, ist nicht zu sagen, okay, bis jetzt war ich so aktiv, aber jetzt werde ich für Gott so aktiv. Ja. Das war weil das haben wir ja ganz oft, so diesen christlichen Aktivismus, der dann von halt dann nicht ein weltlicher Aktivismus ist, sondern ein christlicher Aktivismus, ist wieder neue Sachen tun. Das ist eine Liste mit Dingen, die ich tun soll, wenn ich ein guter Jünger bin für Jesus. Oder hier sind 7 Dinge, die ein wirklicher Jünger für Jesus tut. Deswegen hasse ich immer praktische Anweisungen. Also wenn du Predigten von mir hörst, ich hasse praktische Anweisungen.
Weil ich liebe praktische Anweisungen.
Aber es sind immer neue Dinge, die ich tun muss.
Ach so, ja.
Und das Einzige, was ich...
Ermutigungen, praktische Ermutigungen.
Ja, natürlich, und die sind auch wichtig. Aber ich glaube, was dazwischen ist für mich immer dieser Schritt, quasi zu sagen, Jesus soll kein neuer Moses sein. Sondern Jesus soll Retter sein. Und jetzt bin ich durch Jesus mit Gott verbunden. Und jetzt fängt in dieser Kommunikatio Idiomatum, in dieser Kommunikation mit Gott, dieser Beziehung mit Gott, nennen wir es ja auch, also wir sind in Beziehung mit Gott, fange ich an, verändert zu werden. Das heißt, ich werde aktiv. Also ich halte das für sehr, sehr wichtig zu sagen, ebenso wie ich fand die Beispiele von dir super, Hanna, zu sagen, jetzt werde ich da aktiv, jetzt fange ich an, produktiv zu handeln. Aber es ist nicht, weil ich sage, und hier hat mir die Hanna eine Liste gegeben mit 27 Dingen, die ich tun soll. Und jetzt mache ich mein Bett, bin nett zu meiner Frau und so weiter. Sondern das, was kommen muss, ist, meine Beziehung mit Gott muss wiederhergestellt werden. Ja. Und Gott fängt mich an zu verändern. Und auch, dass Gott mich verändert, handle ich anders. Aber was jetzt ist Gott, der in mir handelt. Und ich habe haben wir das persönlich erlebt. Also für mich ist das schon so der Punkt meiner Bekehrung, wo ich gesagt habe, ich habe das Geschenk Gottes angenommen, wie ich damals das Evangelium das erste Mal verstanden habe, ich vor diesem Kreuz gesessen bin in der Kirche und gesagt habe, Gott, wenn das wahr ist, ich wünsche mir das. Und ich war damals definitiv ein absolut selbstbezogener, egomanischer Mensch, der sich seinen Selbstwert erarbeiten wollte. Und der dachte, ich bin besser als andere Leute, weil ich war mal drogenabhängig und jetzt bin ich es nicht mehr. Ich war mal ohne Schulausbildung und mit Kindern, habe ich im Kinderzimmer gewohnt mit meiner Frau, weil wir hatten kein Geld. Und jetzt habe ich mein Leben in den Griff bekommen, mein Studium abgeschlossen. Ich war absolut arrogant und selbstzentriert. Und Gott hat mich verwandelt. Es ist nicht so, dass jetzt dann jemand gesagt hat, und jetzt wäre es gut gerne, dass du weniger selbstzentriert bist. Und sei ein bisschen weniger arrogant.
Sei ein bisschen
und sein Nächsten lieben. Und sei geduldiger gerne. Sondern es ist so, Gott hat angefangen, in mir zu wirken. Gott hat mich angefangen zu verändern. Er hat sein göttliches, ewiges Leben in mich hineingestellt in der Bekehrung. Und durch seinen Geist verändert er mich. Und ich glaube, das ist eben für mich aktive Passivität quasi. Weil ich aktiv versuche, um es in den Worten von Johannes dem Täufer zu sagen, Johannes der Täufer in Johannes 3, der sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist für mich so der Modus, der passiert. Und indem er zunimmt in mir und ich in mir abnehme, dadurch kann ich jetzt besser lieben, dadurch kann ich jetzt besser handeln, dadurch kann ich jetzt wollen, dass das Evangelium rausgeht in die Welt.
Wow. Hey, danke. Schöne Antworten. Es gibt viele Menschen, glaube ich, die jetzt trotzdem noch ein Problem mit dem Kreuz haben. Ja? Und auch viele Christen. wenn jetzt jemand auf euch mit Fragen zukommt und sagt, hey, dann sagt sie, schaut sich den Podcast an.
Ja, oder schreibt uns eure Fragen.
Also,
also am Ende machst du immer dieses Spiel und sagst uns ja, wir können
eine
E-Mail schicken an profundo.austria@gmail.com und in Kommentare reinschreiben und uns auf Instagram schreiben. Das ist auch echt so gemeint, dass wir machen eventuell noch eine Q&A-Folge, wo wir dann auf eure Fragen eingehen und wir antworten auch gerne auf Fragen. Also,
genau,
aber du wolltest was anderes, wolltest du keine Werbeeinschaltung von mir hören?
Es ist auch genauso richtig. Ihr sagt ich habe bei beiden rausgehört, dass es für euch eine Verkürzung ist und dass etwas ganz Wertvolles verloren geht am christlichen Glauben, wenn wir das Kreuz rausnehmen, wenn wir uns rein darauf fokussieren, dass Gott uns liebt und dass Jesus auf die Welt gekommen ist und uns gesagt hat, wie Gott ist und wir an ihm ein moralisches Beispiel haben. Ja. Was sagt sie zu Menschen, die jetzt mit dem immer noch irgendwie Probleme haben? Sagen sie, hey, das ist der grausame Gott, der hat seinen Sohn getötet und all diese Dinge. Was würdet ihr diesen Menschen raten als Ermutigung oder als Tipp? Womit sollen sie sich auseinandersetzen? Gibt es Gedanken, gibt es Bücher, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hat euch geholfen? Es schauen ja viele Leute zu, die auch gerne lesen, die gerne forschen. Was empfiehlt ihr da? Was hat euch inspiriert?
Ich glaube, ein Gedanke zu diesem Gott als kosmischen Missbräucher ist, oder ein Gedanke, der mir dabei hilft, ist, sich daran zu erinnern, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Also sich daran zu erinnern, dass Jesus, der Vater und der Heilige Geist, wie sie zusammengehören zueinander, wie sie in Beziehung zueinander stehen. Und wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann ist es nicht so, dass Gott, der Vater, jetzt als Tyrann bestimmt hat, ich schick dich runter und ich bringe dich um. Und Jesus war so das arme Würstel, das zu gehorchen
hat. Weil es nicht ein Vater und ein Kind ist, sondern das Kind, das gehorchen muss, sondern weil die auch auf einer anderen Ebene miteinander stehen, meinst du?
Sondern es sind die drei Personen, die miteinander verwoben sind in einen Gottheit und Jesus als Gott hat selber diese freiwillige Entscheidung getroffen, das zu tun aus Liebe. Aber eben, es war nicht dieses Machtverhältnis, das der Vater den Sohn geschickt hat, sondern Gott ist selbst gestorben in dem, dass Jesus gestorben ist. Diese Person der Dreieinigkeit, eine Person ist gestorben in dem. Also sich irgendwie das vor Augen zu halten, ist für mich hilfreich.
Spannend,
du hast noch die Bibel aufgeschlagen.
Luther? Kommt jetzt Luther?
Nein, nicht ganz.
Tolkien? Augustinus?
Auch nicht, ja, nein. Ich. Paulus, zuerst mal fangen wir mit Paulus an. Also Paulus.
Zumindest biblisch.
Im Gegensatz zu allem anderen Kram, was ich mal erzähle. Paulus schreibt in 1. Korinther 1 eben genau von dem. Also 1. Korinther 1, Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die gerettet sind, erkennen diese Botschaft die Kraft Gottes. Und ich glaube, das heißt nicht, dass wir nicht fragen dürfen, dass du verloren gehst und das nicht gerade so verstehst, aber ich glaube, Paulus ringt hier für zwei Kapitel lang, in den ersten zwei Kapiteln vom 1. Korintherbrief, damit zu sagen, was heißt das überhaupt? Also ich verstehe schon, dass da Fragen auftauchen. Ich glaube, nur weil du, also das Kreuz ist wie etwas, wo du eintauchst, wo du tiefer und tiefer und tiefer eintauchst. Ich glaube, wo du niemals alle Antworten hast. Ja. Also ich habe definitiv nicht alle Antworten zum Kreuz. Und ich glaube, keiner von uns drei hat die Antworten zum Kreuz. Also wenn wir jetzt das umdrehen würden und die Hanna und ich moderieren und wir fragen die ganze Zeit die Maria. Da
würde nichts rauskommen.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde zumindest sagen...
Sehr viel weniger.
Es gibt auf jeden Fall vieles, was es gibt immer und immer und immer tiefer. Und ich glaube, das wäre für mich der Punkt so, dranbleiben an dem. Nur weil du sagst, ich sehe es gerade nicht, ich spüre es gerade nicht, ich verstehe es gerade nicht.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir nicht dranbleiben sollen. Ein Buch, was ich empfehlen kann, weil du nach Buchempfehlungen gefragt hast, ist nicht von Luther, Nicht von Augustinus. Okay. Wen hast du noch alle vorgeschlagen? Tolkien.
Von einem Lutheraner ist
das, oder? Ja, das zählt. Und zwar von Malte Detje. Im Zweifel für Gott, wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt. Und das ist für mich.
Wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt. Wow.
Und er arbeitet damit zu sechs Themen, zu Zweifel und arbeitet immer wieder aufs Kreuz zurück und hat eine ganz, ganz gesunde Art und Weise über Zweifel, über die Liebe Gottes und da, wie wir eben dranbleiben können in all unseren Fragen und da, wo wir das nicht spüren und da, wo wir es nicht fühlen und da, wo wir es nicht verstehen, wie wir dranbleiben können. Das ist ein Buch, was ich absolut empfehlen würde.
Hast du es?
Ich habe es, ja.
Das wolltest du mir schon borgen.
Ich wollte es dir borgen. Ich nehme es dir morgen mit. Du bist morgen nicht da, Maria.
Nein, ich bin morgen nicht da.
Ich nehme es dir mit und lege es dir in den Fach.
Bitte, würde ich gerne mal lesen. Ja. Cool. Hey, vielen Dank euch. Es war ein super spannendes Gespräch.
Hast du eigentlich, Maria, irgendwas, was du mitgenommen hast, von dem ganzen Gespräch, was du irgendwie so jetzt, jetzt haben wir zwei bis Sonntag über das Kreuz nachgedacht. Ist bei dir irgendwas hängen geblieben, Maria?
Ist bei mir irgendwas hängen geblieben? Also für mich ist es schon, das war zwar das Thema der letzten Folge, aber für mich hat das Kreuz jetzt schon nochmal mehr an Bedeutung gewonnen, beziehungsweise kann ich es jetzt mehr formulieren, welche Bedeutung das Kreuz für mich auch schon hatte. Mir war auch gar nicht so dieser Konflikt bewusst, der auch im Christentum besteht rund um das Thema. Und es war für mich ermutigend, wieder mal nachzufühlen, so ja, stimmt, das glaube ich. Dass an dem Kreuz wirklich was passiert ist, was die Welt verändert hat, was Machtverhältnisse vollkommen verändert hat. Aber wirklich Dinge, also Macht ausgehobelt hat in gewissem Maße. Und dass das tatsächliche Auswirkungen hat, nicht nur auf die Welt, sondern auch wirklich auf mich. Und dass das in diesem Bewusstsein auch echt irgendwie jeden Tag zu leben und zu sagen, warte mal, ich lebe in einer Realität, die ich nicht sehe, aber die vor 2000 Jahren vollkommen, also einfach etabliert und vollkommen umgeschmissen wurde. Und sich das bewusst zu machen und immer wieder zu verinnerlichen, ist, glaube ich, ein Prozess, der unglaublich wertvoll ist im eigenen Glaubensweg und auch im Gespräch mit anderen und auf alle Themen, die im Leben noch auf mich zukommen werden, weil niemand von uns ist wirklich ausgenommen von Leid und so. Und dass Dinge einfach passieren, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Das ist für mich einfach ermutigend, das nochmal da diskutiert zu haben und da nochmal nachzugehen. Und ich glaube, ich werde mich da mehr damit beschäftigen.
Cool.
Genau. Und ich sehe euch ja jeden Tag in der Arbeit. Ich kann ja mit euch weiterquatschen.
Yes. Coole Sache, gell?
Coole Sache.
Vor allem am Nachmittag.
Am Nachmittag um drei, wenn ich dann wirklich viel Kaffee brauche, dann ist es ein gutes Thema. Hey, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir haben es vorher schon erwähnt, aber wenn ihr Fragen habt, dann bitte schickt uns eure Fragen, entweder als Kommentare unter den Videos oder per E-Mail an profundum.austria@gmail.com und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!